Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgeforscht. Und Sie wissen es inzwischen, es gibt eine Sonderreihe innerhalb von Nachgeforscht, in der ich gemeinsam mit dem Professor Dr. Helge Thiemann mich in die Wunderwelt der Psychologie begebe. Und genau der ist heute mein zweiter Mann in diesem Podcast. Helge, grüß dich.
Hallo André, es ist mir wie gewohnt ein Fest, mit dir sprechen zu können.
Hervorragend. Genauso wünsche ich mir das, ja. Das entspricht auch meinem Selbstbild.
Sehr
das
gut,
ist
sehr
ein
gut.
Labsal mit mir zu podcasten.
Erzähl mir mehr über deine Gedanken.
Genau. Was sehen Sie in diesem Tintenplex, ja? In dieser Waveform vor Ihnen.
Genau. Oh, ein Insekt. Ui, 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 ui.
Ja, also, und wir hatten es schon in Aussicht gestellt, es soll heute gehen um das Thema Finger weg von meinem Zeug. Und das Ganze geht zurück auf meine Wertschätzung damals von God of War. Und als ich die Wertschätzung von God of War gemacht habe, habe ich davon erzählt, dass God of War ein Loot-System hat oder eine Ausprägung eines Loot-Systems, die mir in aller Regel nicht gut gefällt, nämlich jenes, ich finde eine neue Waffe in God of War und die sagt dann nicht, hey, ich bin dein neues Schwert, ich bin viel stärker als dein altes Schwert, nimm mich, sondern sie sagt, hey, ich bin ein bisschen stärker, ja, in dem Schaden, den ich mache, ich bin immer vielleicht ein bisschen langsamer in der Ausführung oder in der Anzahl von Schlägen, die du ausführen kannst und ich gebe dir vielleicht noch ein Minus auf Rüstung oder sonst irgendwas und es möchte von mir, dass ich eine Abwägungsentscheidung treffe und sage, okay, mir ist wichtiger, viel Schaden auszuteilen, als viel Schaden einstecken zu können, also rüste ich diese Waffe aus. Ja, sondern es gibt keine klaren Entscheidungen oder nur sehr selten, das war meine Kritik damals aus meiner sehr subjektiven Sicht, es gibt keine klare Entscheidung, hey, das ist eine neue Waffe, die ist besser, die nehme ich, sondern außer alle paar Stunden mal, wenn so viel Zeit verstrichen ist, dass man einfach überall bessere Sachen kriegt, dann muss man immer sagen, okay, was ist mir wichtiger? Und da habe ich gedacht, so, nee, das gefällt mir nicht und wir wollen heute darüber sprechen, warum mir das nicht gefällt. Und Helge, du hast eine Theorie, warum mir das nicht gefällt. Erzähl den Menschen, ja, was ist unsere Arbeitshypothese?
Genau, also du hattest ja schon netterweise mir eine Arbeitshypothese mitgeliefert und diese war,
so bin ich.
Natürlich, servicebewusst wie wir dich halt kennen. Ne? Und zwar, das ist doch bestimmt die Verlustaversion. Ich habe einfach Sorge, dass mir irgendwas weggenommen wird und das möchte ich nicht. Dazu neigen Menschen ja generell, was sie einmal besitzen, geben sie ungern wieder her. Und es ist viel schlimmer, 5 Euro zu verlieren, als 5 Euro zu gewinnen. Und ich habe mir dann überlegt, ist es wirklich die Verlustaversion? Hat der André jetzt wirklich Angst, da 6 Punkte auf Geschicklichkeit oder was auch immer oder auf Rüstungsschutz zu verlieren? Kann es nicht auch einen anderen Grund geben, warum der André so reagiert? Und könnte das nicht einfach der Grund sein, dass das eine Arbeit ist, eine gedankliche Arbeit, eine Abwägungsentscheidung da zu treffen, die er in diesem Spiel und zu dieser Frage nicht treffen möchte, weil sie einfach zu trivial und belanglos ist und ihn das nervt, jetzt darüber nachdenken zu müssen? Und diese Frage habe ich zurückgespiegelt an den André.
Da sind sie schon die Fachtermini gespiegelt.
Mein Gott, das war völlig unbewusst. Ja, was würde der Psychoanalytiker jetzt dazu sagen?
Ja. Also zur Zusammenfassung, ja, das ganz Schreckliche, was dabei passiert ist, ist Folgendes. Ich habe gedacht, es gibt dieses Phänomen der Verlustaversion, über das werden wir jetzt vielleicht an anderer Stelle nochmal sprechen. Und Helga hat gesagt so, aber André, vielleicht denkst du einfach nicht gerne.
darüber.
Und das war so, ja, duh. Aber das ist ein interessanter Punkt. Und der führt uns sozusagen zu dem Schwerpunktthema unserer heutigen Folge, weil du nämlich dann gesagt hast, na ja, das ist ja alles kognitive Arbeit. Also, und das ist ein interessanter Ansatzpunkt, weil das etwas ist, glaube ich, was man sich sehr häufig gar nicht bewusst macht, dass die Verarbeitung von Informationen grundsätzlich immer erstmal eine Art von Denkleistung, von kognitiver Arbeit ist und dass es dann dort natürlich unterschiedliche Grade gibt und selbst kleine Unterschiede in der Arbeit, die ich mit meinem Hirn verrichten soll, durchaus dazu führen können, dass ich sage, so, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und dass das auch von den Begleitumständen abhängig sein kann. Und das finde ich sehr interessant und darum soll es gehen. erstmal vielleicht als Einstiegsfrage an dich, ist das denn überhaupt richtig? Also ist denn alles, ja, quasi ist mein Gehirn konstant dabei, irgendeine Art von kognitiver Arbeit zu verrichten?
Na, ich würde sagen, ja. Wenn man mal einfach das Beispiel nimmt aus der Wahrnehmungspsychologie, wie viel Ereignisse prasseln auf einen Menschen in einer Sekunde über seine Sinneskanäle ein. Wir sehen Dinge, wir hören Dinge, wir haben Gleichgewichtsorgan, wir fühlen Dinge. Das sind ziemlich viele Informationen. Man hat das mal versucht abzuschätzen und kommt dann auf Eindrücke pro Sekunde von sage und schreibe 11 Millionen. Und von diesen 11 Millionen Eindrücken pro Sekunde nehmen wir nur einen minimalen Bruchteil wirklich wahr. Trotzdem funktionieren wir ja ziemlich gut. Wir können uns durch eine Menschenmenge hindurchwühlen. Wir können aus komplizierten Situationen in Computerspielen das Relevante herausfiltern. Und das ist eine ganz erstaunliche Leistung, die unser Gehirn da vollbringt, eigentlich das Relevante vom Irrelevanten zu trennen und uns nur das zur Entscheidung zu geben, was wirklich bedeutsam ist in einer bestimmten Situation. Und das macht das Gehirn halt nicht nur mit dem, was wir wahrnehmen, sondern auch mit dem, über das wir urteilen, also über die Entscheidungen, die wir treffen. Wenn man sich mal überlegt, jeder, der den Podcast jetzt hört, der hat ja schon einen Weg hinter sich. Also der ist aufgestanden und dann hat er vermutlich sich angezogen, vielleicht hat er was zum Frühstück genommen, das war vielleicht Tee oder Kaffee und dann, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin der süße Frühstücker, ja, ich habe dann meine Marmeladen da auf dem Frühstückstisch und dann habe ich auch gerne mal so 6 bis 8 Marmeladen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich würde tatsächlich bewusst darüber nachdenken, welche dieser Marmeladen ich jetzt zu mir nehme. Ich würde jetzt eine Liste rationaler Art aufstellen. Ja, was ist denn jetzt mein Bedürfnis? Eher so die Erdbeere oder ist heute mein Heidelbeertag? Würde Pro- und Kontraliste abwägen. Und wenn ich das mit jeder Sockenentscheidung, jeder Hemdentscheidung, jeder T-Shirtentscheidung und jeder Schuhentscheidung machen würde, dann würde ich vermutlich abends noch nicht die Tür verlassen haben. Das heißt, es ist für den Menschen absolut entscheidend, Bagatelldinge schnell und automatisiert zu entscheiden. Und darin sind wir Menschen super. Das können wir ganz hervorragend. Anderes Beispiel ist der Herr Zuckerberg, der ja immer und immer dasselbe T-Shirt anzieht. Und gefragt, warum er dasselbe T-Shirt anzieht, sagt er, ich habe nur diese T-Shirts zu Hause, ja, gleich Herr Monk, weil ich dann mein Gehirn entlaste mit der Entscheidung, welches T-Shirt ich denn heute anziehen müsste. Und dann, weil ich möchte alles, was mir an kognitiver Leistungskraft zur Verfügung steht, nutzen für mein Unternehmen. Und deshalb habe ich immer nur dasselbe T-Shirt an. Das ist natürlich sehr effizient gedacht. Also ob es jetzt so wahnsinnig viel bringt, weiß ich auch nicht. Aber es sieht halt, wie der Mensch funktionieren kann. Und wenn man es mal grob auf einen einfachen Nenner bringt, dann gibt es einen Menschen, der sich damit sehr beschäftigt hat, das ist der Herr Kahneman, den wir auch schon in der Einführungsfolge erwähnt haben. Und der hat zwei Systeme benannt und differenziert, in denen wir Entscheidungen fällen. Das erste System ist hochautomatisiert und das ist dafür zuständig, letztlich alles, was um uns passiert, weitgehend mühelos, schnell und unbewusst zu analysieren, zu gucken, sind da Gefahren, sind da keine Gefahren, auf die ich reagieren muss. Das hat automatisch Respekt vor Höhe, dreht sich um, wenn der eigene Name fällt oder wird zumindest aktiviert. Das ist angeboren, damit fahren wir Fahrrad, da steuern wir unsere Spielfigur mit durch die Gegend, wenn wir ein Spiel schon gut kennen. Dadurch werden wir immer besser durch Übung. Und das führt uns letztlich durch den Tag, ohne dass wir uns dessen groß bewusst wären, weil es halt so wunderbar automatisiert funktioniert. Dann gibt es das zweite System. Das wird nur aktiviert, wenn Bedarf besteht. Wann Bedarf besteht, ist individuell sehr verschieden. Auf jeden Fall besteht Bedarf, wenn irgendwie große Gefahr im Verzug ist, auf die man reagieren müsste. Wenn zum Beispiel bei einem Podcast-Projekt der Dollarkurs sich ungünstig entwickelt. Ne, und das ist jetzt eine Situation, die ist nicht notfallmäßig, aber der kognitive Verstand sagt einem, oh, das kann vielleicht irgendwann blöd enden. Dann kommt man in die Situation, das mal durchkalkulieren zu müssen. Das heißt, dieses rationale Abwägen von bestimmten Alternativen, das Ausrechnen, das ist etwas, was dieses System 2 kann. Das lenkt die Aufmerksamkeit auf bestimmte mentale Aktivitäten, ist auch in der Lage, vieles auszublenden und sich auf komplexe Sachen einzulassen und wird letztlich immer dann aktiviert, wenn es wirklich ernst wird oder wenn Leistung gefragt ist, die man nicht automatisiert einfach so lösen kann. Also 2 plus 2 machst du mit deinem System 1, 26 mal 17 machst du mit System 2, weil es vermutlich nicht automatisch verfügbar ist, was du da machst.
Der Herr Kahneman, der sich übrigens Kahneman schreibt, ich bin immer wieder überrascht, dass also sogar mit einem H, man dachte so, der muss doch, das spricht mal Englisch aus, das ist überraschend, ja. Das heißt also zur Erinnerung, wir sind jetzt in der Kognitionspsychologie, wenig überraschend, ne? Wir erinnern uns in dieser Basiswissen-Folge, wir haben es erzählt, das ist eine Strömung der Psychologie, die sich insbesondere, nicht als einzige, aber insbesondere halt auch mit sowas wie zum Beispiel Informationsverarbeitung beschäftigt, und da geht's hier, darum geht's jetzt in dem Falle so ein bisschen, ne? Es kommen diese ganzen vielen Sinneseindrücke, kommen alle rein, ja, viel mehr als wir dachten, wie wir schon gehört haben, und auf bestimmte Arten und Weisen gehen wir damit um. Und dann, jetzt warst du quasi bei diesen beiden Systemen. Das eine ist wahrscheinlich eher ein relativ automatisierter Prozess, ne, der nicht wahnsinnig viel auch, wie viel in diesem System 1 passiert tatsächlich auf einer Art von bewusster Ebene?
Also es ist eher sowas, was wir umgangssprachlich als Intuition bezeichnen würden. Also das kann auch Gefühle oder Handlungsvorschläge machen, insoweit das merken wir ja. Ne? Und das funktioniert auch in vielen Teilen ja relativ gut. Genau, es ist etwas, was schnell funktioniert, was sehr stark vereinfacht und was uns gut durch den Tag bringt in aller Regel.
Okay, das heißt also jetzt, wir sind ja bei dem Beispiel von God of War gewesen. Also wer es nicht kennt, God of War ist ein Hack-and-Slay-Spiel. Das hat jetzt in seiner neuesten Ausgabe, wie gesagt, eben auch dieses Loot-System mit dabei. Und das heißt, normalerweise laufe ich mit Kratos durch die Gegend und schlage mit einer Axt auf Gegner ein. Ich vermute, sobald ich zumindest mal so ein bisschen gelernt habe, man sagt ja internalisiert habe, wie diese Steuerung funktioniert, ist es dann eher ein System-1-Spiel, was ich da spiele, oder?
Vermutlich schon, also zumindest wenn du auf ähnliche Gegnertypen triffst und relativ erfahren in dem Spiel bist, denke ich, dass du das auch relativ zügig lernen wirst. Du bist ja ein erfahrener Spieler, das heißt, du hast schon viel Parallelerfahrungen, du wirst dich jetzt an dieses Spiel und die Steuerung anpassen und die Axt muss fliegen, ne? Und dann wird die Axt halt ihre Arbeit verrichten und du wirst merken, so und so funktioniert's, kenne ich mich aus, und dann wirst du relativ gut durch die verschiedenen Kämpfe wahrscheinlich mit Autopilot kommen, und der Autopilot wird erst dann stoppen, wenn du auf neue Gegnertypen triffst, die plötzlich neue Sachen machen, die dich fordern.
Ja, wir kennen ja alle, glaube ich, diese Situation, wenn man dabei ist, eine neue Steuerung zu erlernen, die vielleicht auch ein bisschen komplexer ist, dann muss man sich zwischendrin ab und zu noch so aktiv erinnern. Oder komplette Neulinge, die noch nicht wahnsinnig viel Erfahrung im Spiel haben, müssen sogar noch runtergucken auf den Controller. Wo war denn diese X-Taste? Ist das der Übergang von, jetzt ist es noch System 2, weil ich muss noch gucken, wo war es denn? Ich muss mich erinnern, ich muss mir das vergegenwärtigen, ich muss dran denken, ah, es gibt ja noch diese Fähigkeit, jetzt muss ich diese Fähigkeit auslösen. Und dann später, wenn man dann das quasi diese ganze Erfahrung hat oder sowas, dann fällt das alles weg, dann muss man das nicht mehr machen. Ist das so ein Übergangsprozess zwischen diesen beiden Systemen?
Genau, das ist letztlich nichts anderes als beim Autofahren. Wir haben ja alle irgendwann mal gelernt, Auto zu fahren. Dann war es noch furchtbar anstrengend. Oh, Kupplung und langsam kommen lassen, Stotter, Stotter, Gang 1, Gang 2, welchen Gang nehme ich jetzt? Und nach einer gewissen Zeit wird das automatisiert. Und ich vermute, die routinierten Autofahrer, die denken heute nicht mehr über die Gänge nach, die sie fahren, oder welchen Gang sie schalten oder wie man schaltet, sondern das ist hochgradig ein automatisierter Prozess, genauso wie der Weg zur Arbeit für viele, die den jetzt schon seit längerem fahren, vollkommen automatisiert ist. Also ich fahre jetzt seit 8 Jahren denselben Weg zur Arbeit. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin manchmal, weil ich vollkommen automatisiert durch die Straßen steuere.
Das Auto kennt den Weg, ne?
Der Auto weiß Bescheid, die Gedanken können fliegen. Ja, ich kann Podcast hören. Ne?
Sehr schön. Okay. Ich nehme an, die Übergänge sind dann auch so ein bisschen fließend, oder? Es wird wahrscheinlich bestimmte Prozesse geben, wo man jetzt nicht mehr genau sagen kann, ja, das ist eindeutig hier System 1, System 2, oder?
Genau, das ist fließend.
Genau, okay. Eigentlich, also kann man als Grundsatz, kann man sagen, unser Gehirn, wenn es nach ihm ginge, möchte es eigentlich maximal viel mit System 1 erledigen und System 2 möchte es eigentlich nicht anwerfen, außer es muss.
Das weiß ich gar nicht so. Also ich glaube, das hängt davon ab, welches Spiel möchte ich spielen und in welcher Stimmung bin ich gerade. wenn ich zum Beispiel mal bei mir gucke, also ich bin leider aktuell sehr Path of Exile verfallen. Das ist ja so ein Diablo-Klon. Der Path of Exile-Spieler würde sagen, es ist nur in allem außer der Grafik besser. Also es ist, hat ein sehr kompliziertes Skillsystem. Es gibt, wenn ich da richtig orientiert bin, über 1000 passive Skills. Es gibt hunderte von Unique Items und so weiter und so fort. Es ist im Detail hochkompliziert. Da würde ich sagen, da ist das System 2 aktiv, wenn ich mich da neu einarbeiten möchte oder wenn ich einen neuen Charakter erstellen möchte und gucke, wie funktioniert der, wie gestalte ich am besten das Skillsystem, welches Item nehme ich da am besten und wie stimme ich das alles aufeinander ab mit den ganzen Anforderungen, die da noch an mich gestellt werden. Und gleichzeitig gibt es aber auch Tage, wenn ich total kaputt von der Arbeit komme, wo ich das Gefühl habe, so jetzt System 2 möchte bitte einfach mal ausgeschaltet bleiben und ich bin echt völlig durch, wo ich einfach nur meinen Charakter, den ich schon habe, nehme und dann in Path of Exile heißt das eine Karte oder eine Map einschmeißen. Ja, dann generiere ich einen zufallsgenerierten Dungeon und dann möchte ich, dass da alles in die Luft geht um mich herum am besten. Na, und möchte quasi Brain AFK da einfach so durchlaufen. Und das möchte ich 30 Mal hintereinander und dann fühle ich mich gut dabei. Na, also ich glaube, man kann nicht sagen, es ist für den Menschen immer nur toll, im Autopilot durch die Gegend zu laufen, sondern manchmal will der Mensch ja auch denken. Gleichzeitig will der Mensch auch nicht immer denken, sondern es hängt halt von seiner Verfassung und von seinen Bedürfnissen ab. So wäre meine Hypothese zumindest.
Genau, also wie gesagt, nur ich versuche ja immer so ein bisschen so Fragen abzufangen, die sich die Menschen da draußen gerade stellen könnten. Mhm. Das heißt, korrekterweise ist es nämlich, also es ist nicht so, das halten wir fest, dass es jetzt grundsätzlich so wäre, dass, keine Ahnung, unser Gehirn, sprechen wir mal einfach von unserem Gehirn, mhm, was es möchte. Es möchte nicht unbedingt, dass es nicht will, dass dieses System 2 überhaupt aktiv wird, sondern das ist einfach so erstmal die Funktion. Mhm. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass das System 2 für das Gehirn das aufwendigere System ist. Das können, mhm, können wir sagen. Das, mhm, heißt also quasi, das ist das, was mehr Aufwand, das ist das, wo mehr kognitive Arbeit geleistet wird, sobald wir in System 2 sind. Das heißt also, sobald jetzt irgendwo ich mich bewusst mit irgendwas auseinandersetzen muss, bewusst diese Informationen erfassen und verarbeiten muss.
Genau, das erfordert deutlich mehr Energie. Genau, deutlich mehr Aufwand. Mhm.
Daraus lassen sich jetzt ja interessante Dinge ableiten. Eins davon hast du ja schon beschrieben. Ne? Ist auf einmal von den äußeren Umständen dann auch abhängig, wie sehr ich bereit bin, mich mit einem Spiel auseinanderzusetzen. Wenn wir bei dem God of War Beispiel bleiben, nehmen wir mal an, das war ein Spiel, das war relativ lang. Ich glaube, das habe ich dann auch wirklich so, ich glaube, God of War war auch ein Spiel, da bin ich extra morgens um 7 Uhr aufgestanden, um es weiterzuspielen, weil ich das in einer halbwegs vertretbaren Zeit dann auch durchgespielt haben wollte. Ich wusste, dass irgendwo in absehbarer Zeit gab es andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen musste. Ich wusste auch, ich wollte aber diese Wertschätzung machen und ich wollte es dafür durchgespielt haben. Also habe ich im Sinne sozusagen, um die nötige Zeit zum Durchspielen zu haben, bin ich halt früh aufgestanden, habe es auch relativ spät noch abends gespielt. Könnte also sein, theoretisch, dass dadurch, dass ich halt vielleicht müde war und deswegen irgendwie erschöpft war, mein Gehirn gesagt hat so, na, also jetzt um die Zeit, ja, hier noch zusätzliche mentale Arbeit verrichten, gerade keine Lust und dadurch quasi dann der Widerwille entsteht, sich mit so einem Loot-System auseinanderzusetzen, das vielleicht, sage ich mal, komplexere Abwägungen von mir verlangt. Korrekt?
Genau, das wäre eine Hypothese. Genau.
Genau, also heißt nicht, dass es zwangsläufig genau so gewesen sein muss, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt durch die gesamte Spielzeit hindurch immer nur übermüdet vor God of War gesessen habe. In meiner Erinnerung habe ich mich auch nie so richtig jetzt irgendwie komplett übermüdet gefühlt oder sowas, aber der wichtige Punkt ist, ob ein Spiel mir gefällt oder nicht, kann zu einem gewissen Grad von solchen äußeren Faktoren abhängig sein. Und wir hatten das auch schon mal. Wir haben ich glaube, ein Spiel für gewisse Stunden hieß die Folge. Wir haben mal darüber gesprochen, dass es manchmal so ein bisschen auch von den Rahmenbedingungen abhängig ist, wie sehr einem ein Spiel gefällt. Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Also wenn ein Spiel anfängt, sehr gemächlich zu sein, vielleicht ist es ein bisschen am Grinden, vielleicht lässt es sich mit seiner Erzählung sehr viel Zeit, bis es mal in die Gänge kommt. Wenn ich als Spieler antrete und sage, ich habe nur 5 Stunden Zeit, ja, und danach muss ich das Ding für 2 Wochen erstmal wieder beiseite legen, weil, keine Ahnung, meine Lebensumstände sind halt so. Auch das könnte dazu führen, dass man eher genervt ist, wenn ein Spiel so gemächlich ist, weil man weiß, verdammt, mir geht die Zeit aus, während wenn man im Urlaub ist und man hat ein unbestelltes, weites Feld von Zeit vor sich, über das man hinwegblicken kann, dann denkt man sich dann vielleicht so, ach, ist ja, lass dir Zeit, du und ich spielen, ja, wir haben's ja.
Genau, Paradox kann da ja ein Lied von singen. Ne? Stellaris lässt sich ja auch zum Beispiel viel Zeit in seiner Entwicklung. Insoweit, genau, ich glaube, es hängt davon ab, wie sind meine Umstände und was habe ich für Erwartungen an ein Spiel und Bedürfnisse aktuell. Na, es kann ja durchaus auch das Bedürfnis geben, jetzt möchte ich mir aber wirklich die Kante geben, jetzt möchte ich das komplexeste Charaktersystem und ich möchte es maximieren und ich möchte jede Möglichkeit durchdenken und ich setze mich erstmal an mein Excel-Sheet und mache mir eine wunderbare Tabelle, welche Auswirkungen Skill A auf Fähigkeit B hat und so weiter und so fort. Und es gibt vielleicht andere Zeiten, und es gibt vielleicht andere Bedürfnisse, wo man einfach das Gefühl hat, jetzt brauche ich mal einen Shooter, den bin ich gewohnt, da weiß ich, wie es läuft, und ich freue mich auf den Erstbesten, der um die Ecke kommt und seinen Kopf um die Ecke, mit seinem Kopf um die Ecke springt, damit ich ihn wunderbar anvisieren kann. Ne, insoweit, ich glaube, jeder Spieler hat seine, oder jedes Spiel hat so seine Zeit. Und jeder Spielertyp hat, glaube ich, auch so sein Spiel, was er zu der einen oder der anderen Zeit bevorzugt. Es gibt ja einfach auch Spieler, die wollen schlicht und ergreifend überhaupt keine komplexen Charaktersysteme spielen, weil es ihnen einfach zu müßig ist und sie da keine Freude erleben, sich da reinzufuchsen. Es ist einfach nichts, was ihnen liegt. Und dann ist das vermutlich auch nicht das richtige Spiel für eben diese Spielergruppe und diesen Spielertyp. Und dann, ne?
Man muss ja auch über, natürlich der Disclaimer wie immer, es wird nicht immer nur diese eine Variable geben. Ne? Also wir sprechen jetzt hier darüber, dass wir sagen, das ist etwas, das einen Einfluss haben kann. Das heißt nicht, damit ist es jetzt vollumfänglich erklärt. Also zum Beispiel, das ist was, das hatten wir im Vorgespräch ganz kurz. Es kann also auch sein, zum Beispiel, welche Genre ich bevorzuge, kann ein bisschen damit zusammenhängen, in welchem Lebensabschnitt ich überhaupt angefangen habe, Computerspiele zu spielen. Habe ich angefangen, wie das die meisten von uns machen, als ich vielleicht noch Kind war und nach der Schule hatte ich sehr, sehr viel Zeit, mich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, dann habe ich mir vielleicht auch Spiele gesucht, die zeitintensiv sind. Diese Systeme habe ich dann sozusagen verinnerlicht. Ich brauche keinen neuerlichen oder nur einen minimalen Lernaufwand, wenn ich ein Spiel gleicher Art bekomme. Und das heißt also, das habe ich dann vielleicht bis heute einfach so fortgesetzt. Aber wenn ich jetzt vielleicht später im Leben anfange zu spielen, wo ich schon im Beruf bin und abends immer nur ein bisschen weniger Zeit habe, habe ich mir vielleicht einfach wegen der äußeren Umstände schon Genres gesucht, die in der Hinsicht nicht so viele Ansprüche stellen. Also das heißt also, auch da wieder, nicht das, was ich spiele, ist nicht allein davon abhängig, ja, wie viel Zeit ich gerade hatte oder wie ermüdet oder ermattet ich von der Arbeit nach Hause komme und ob ich überhaupt Lust habe, noch großartig kognitive Arbeit zu verrichten. Mhm. Das kann aber damit reinspielen.
Genau. Um da auch nochmal ein Beispiel zu bringen, du hattest ja gerade die Controllersteuerung angesprochen. Ich bin seit Jahrzehnten PC-Spieler. Ich kenne die PC-Tastatur und irgendwann mein Cousin hat auch verschiedene andere Systeme. Und dann habe ich vor Jahren mal mit ihm James Bond gespielt, auf keine Ahnung welchem System. Ist auch schon lange her, war ein altes Spiel.
N64, GoldenEye?
Ja, es war GoldenEye, genau, das stimmt, es war GoldenEye. Und dann hat er mir die Steuerung erklärt. Und ich bin da, also das war echt Arbeit, das war wirklich Mühe, weil man hatte ja zwei Regler, mit dem einen links und rechts und mit dem anderen konnte ich mein Fadenkreuz steuern. Und das war für mich als PC-Spieler so unglaublich unintuitiv. Ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, lassen wir es besser, ja. Wenn ich es spielen würde, würde ich es mir auf PC holen, weil das wirklich sehr schwierig war für mich da reinzufuchsen. Und damals war ich, keine Ahnung, ich glaube 30 Jahre oder so. Insoweit glaube ich wirklich, dass es einen sehr starken Aspekt der Biografie gibt und wie gut ich auch schon sozialisiert bin in bestimmten Genres mit bestimmten Steuerungen und wie gut auch das Spiel designt ist, um eben diesen Gewohnheiten gerecht zu werden. Denn also zumindest höre ich es immer wieder von euch, dass Spiel X oder Spiel Y mal gegen die Genre-Konvention verstößt und sofort stößt es einem auf. Ne, und dann guckt mal, kann ich es umstellen? Und dann hat das Spiel Z dann wieder das Problem, man kann es nicht umstellen und dann ist es schlecht. Ne, das ist, glaube ich, dann auch ein Aspekt, den die Spieleentwickler berücksichtigen müssen, dass es eben diese vielen Erwartungen an Spieler gibt, die den Spielern aber gar nicht mehr bewusst sind aufgrund ihres Systems 1, dass da einfach per Autopilot durch die Gegend steuert.
Ist ja auch noch in anderer Hinsicht etwas, was für Entwickler interessant sein kann, weil du hattest das Beispiel Path of Exile ja genannt. Und wo du auch gesagt hast, das Spiel hat eine gewisse Bandbreite, der mentalen Beanspruchung und ich kann mir aussuchen, wie viel ich mir jetzt sozusagen gerade auf den Teller packen möchte. Also ich kann in dem Spiel sehr banale Dinge tun, die für mich als vielleicht jemand, der das schon länger spielt, dann einfach jetzt wieder komplett in diese Autopilot-Kategorie fallen. Ne? Also man könnte zum Beispiel losziehen und man kann Ressourcen vielleicht farmen. Keine Ahnung, ich denke jetzt in MMO-Kategorien, ich kenne Path of Exile nicht. Ja? Oder man kann halt irgendwelche Gegner-Mobs abfarmen und die sind vielleicht relativ anspruchslos, man weiß, was man zu tun hat. Oder man kann sich eben in irgendein Charaktersystem einarbeiten und dann vielleicht komplexe Zusammenhänge zu begreifen, hoffen. Ja? Oder ich kann vielleicht irgendwelche, ich weiß nicht, gibt es da Raids oder sowas oder Bossmonster, ne? Also irgendeine komplette, eine Gruppenaktivität, wo zum Beispiel vielleicht sogar noch eine Gruppe koordiniert werden muss, wo dann ja auch noch Kommunikation noch vielleicht mit dazugekommen ist und solche Geschichten. Und das heißt, es ist eine Bandbreite sozusagen auch hier wieder. Wie stark möchtest du denn da dich auch kognitiv beanspruchen lassen, was Reaktionsgeschwindigkeiten angeht, aber auch zum Beispiel, was Fokus angeht? Ich stelle mir vor, dass auch, also du hast ja schon gesagt, von diesen ganz vielen Sinneseindrücken wird immer sehr viel rausgefiltert bei uns und es ist immer sehr entscheidend, worauf fokussieren wir denn eigentlich, ne? Die bewusste Wahrnehmung oder auch die konzentrierte Wahrnehmung. Ist Fokus, ist das auch etwas, was tendenziell mehr Arbeit bedeutet?
Also dieser Fokus ist ja etwas, was die meisten Menschen automatisch vergeben. Je nach Kontext, manche Informationen beeinflussen uns auch, obwohl wir sie gar nicht bewusst wahrnehmen. Es gibt Experimente, die nachweisen, dass wenn im Hintergrund eines Experiments ein Bildschirmschoner läuft mit Dollarzeichen, dass die Leute andere Antworten geben, als wenn ein neutraler Bildschirmschoner läuft. Das heißt, diese Beeinflussung läuft sehr subtil. Und dieser Fokus wird automatisch gesetzt und den Fokus bewusst auf etwas zu lenken und möglicherweise auch zu verschieben bewusst ist etwas, was dann wiederum sehr anstrengend werden und sein kann. Wenn man zum Beispiel Menschen an ihre kognitive Leistungsgrenzen und darüber hinaus fordern möchte, dann könnte man ihnen Aufgaben geben, in denen sie zwei komplexe Sachen machen müssen und die alternierend, also im Wechsel. Die müssen zuerst die erste komplexe Sache machen, das Ergebnis im Kopf behalten und werden dann gezwungen, eine zweite komplexe Sache zu machen. Und das immer im Wechsel. Das kann ausgesprochen kompliziert werden für viele Menschen und wird dann als ausgesprochen anstrengend erlebt und führt manchmal auch dazu, wenn die Anstrengung zu groß ist, dass dann die Aufgabe abgebrochen wird, weil einfach dieses System zwar auch nur begrenzte kognitive Fähigkeiten hat. Also irgendwann wird es überlastet und möchte dann nicht mehr. Und dann sagt der Proband, ich habe keine Lust mehr. Ja? Oder er drückt einfach nur irgendwas per Zufall, ist aber nicht mehr in der Lage, die Aufgabenstellung wirklich zu machen. Und wie du eingangs erwähnt hast, und auch zurückzukehren zum Thema Spiele, glaube ich, dass das ein Aspekt ist, dass manche komplexen und guten Spiele kennzeichnen, die ja insbesondere, wenn wir jetzt in den Free-to-Play-Bereich gehen, versucht sind, Spieler auch sehr langfristig an sich zu binden. Also wenn ich ein Spiel haben möchte, das Menschen am liebsten ausschließlich und am liebsten noch mehrere Jahre spielen, dann sollte ich den Spielern die Möglichkeit geben, Aufgaben zu haben, die Anfänger gut hinkriegen, damit sie nicht abgeschreckt werden, die aber auch Leuten, die das Spiel schon gewohnt sind, die Fähigkeit in dem Spiel haben, die Möglichkeit geben, sich gefordert zu fühlen und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist eine sehr komplizierte und kunstfertige Angelegenheit, weil natürlich Menschen über Jahre hinweg sehr große Fähigkeiten in Spielen entwickeln können. Und beim Path of Exile, ich habe bislang knapp unter 900 Stunden in das Spiel investiert und ich glaube, ich habe erst 30% verstanden. Insoweit, die haben es schon echt gut gemacht, aber genau dasselbe höre ich von Counter-Strike-Spielern, da ist es dann die Interaktion und das Strategische, das es dann komplizierter macht und das schnelle Reagieren auf komplexe, sich verschiebende Situationen, die Anforderungen auch für erfahrene Spieler bietet. Und ich glaube, da haben die Designer von God of War, glaube ich, ich bin ja kein Spieleentwickler, hört sich jetzt hochtrabend an, aber wenn es dich nervt, bin ich nicht sicher, ob sie die richtige Designentscheidung getroffen haben, auf dieser kleinen Ebene dir die Aufgabe zu geben, darüber nachzudenken. Also ich glaube, es ist nicht klug, Spielern, die eher narratives Actionspiel, die Axt soll fliegen und dabei wird eine Geschichte erzählt und so weiter, eine Aufgabe zu geben, wo man so Klein-Klein-Entscheidungen, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen mehr treffen muss. Ich glaube, das macht Sinn, wenn man Menschen ansprechen möchte, die große Entscheidung. Ich möchte den Charakter in die große Linie hier und dann verzichte ich auf was ganz Tolles anderes, dafür kriege ich aber eine ganz große andere Geschichte, in der ich ganz toll werde. Diese großen Entscheidungen, die sind, glaube ich, interessant, aber ich glaube, diese kleinen Entscheidungen, ein bisschen, also bei Items, die man auch häufig findet, ein bisschen hier mehr, ein bisschen da, wo man immer drüber nachdenken muss, das ist gut, das ist schlecht für mich, das ist, glaube ich, auch etwas, wo dann kognitiver Aufwand von Spielern gefordert wird, was aber, glaube ich, so meine Hypothese zumindest, viele Spieler nicht zu schätzen wissen, also die sie in ihrem Spielspaß nicht beflügeln, weil das letztlich eine unsinnige Aufgabe ist, weil die musst du dir ja dann alle, ich weiß nicht, wie oft gibt's diese Items in God of War, die man sich dann alle 15, 20 Minuten überlegen muss.
Ja, insbesondere vielleicht auch, also erstens natürlich die Erwartungshaltung, also das ist neu, es ist der Serie nicht inhärent gewesen, das heißt also auch vielleicht, wenn man an das Spiel herangeht erstmal und man hat ja dann einfach eine durch die Vorgänger geprägte Erwartungshaltung, was in dem Spiel einen für eine Erfahrung erwartet und wenn man dann damit auf einmal konfrontiert wird, etwas, das bislang in dieser Art und Weise noch nicht vorgekommen ist, dass man einfach deswegen vielleicht auch erstmal sagt, so, das passt nicht zu dem, was ich mir vorgestellt habe, was das für eine Spielerfahrung sein würde. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, zumindest das war auch Teil der Kritik damals, die Kommunikation ist teilweise, zumindest am Anfang, einfach unklar. Das heißt, man sitzt so da und denkt sich, okay, das ist jetzt 5 weniger. Ist das viel? Ist das wenig? Das sind nur Zahlen für mich. Und ich, nach einer Zeit weiß man ungefähr natürlich, wie sich diese Zahlen über den Verlauf des Spiels verändert haben. Und man hat, kriegt ein Gefühl dafür, dass man denkt so, oh, das ist viel und das ist wenig. Und dann kann man eher auch wieder selektieren und sagen, egal.
Ich glaube, ich würde noch gerne auf einen anderen Aspekt in dieser großen Debatte hinlenken oder zumindest fragend anregen, ob du das auch so siehst. Weil wir sind ja jetzt maßgeblich im Bereich Progressionssysteme und Loot-Systeme und so weiter. Aber ich glaube, kognitiver Aufwand ist es auch, wenn ich in Stories Entscheidungen treffen muss. Das heißt, wenn mich das Spiel auffordert, wie zum Beispiel in Mass Effect oder sehr stark auch in Tyranny, Entscheidungen zu treffen, was ich mache und was passieren soll. Und ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Punkt, wo sich A, Spielertypen unterscheiden und wo sich zumindest bei mir, wo auch meine Tagesform entscheidend ist, ob ich das als gut oder schlecht erlebe. Auch und insbesondere dann, wenn da emotionale Anteile ins Spiel kommen, weil wir haben ja manchmal die Situation, dass das Spiel von mir geliebte Charaktere einfach über den Jordan gehen lässt. Und manchmal zwingt es mich sogar dazu, zu entscheiden, welchen von zwei Menschen ich über den Jordan lassen gehen muss. Zum Beispiel bei Mass Effect muss ich ja, ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil es war, aber eine muss ich mich entscheiden, ob eine weibliche oder eine männliche Figur geopfert wird für das große Ganze, für die Gruppe.
Und ja, der bleibt bei der Bombe im ersten Teil von Mass
Effect. Genau. Der bleibt bei der Bombe und muss dann sterben. Und der andere Charakter überlebt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die eher eine System-2-Entscheidung ist, wo Menschen dann auch aus ihrem, also manchmal zumindest ist es bei mir so, aus ihrem Spielfluss in dem Sinne gerissen werden. Und dann fängt man an zu überlegen, was kann das für Auswirkungen haben? Was passiert jetzt? Was möchte ich? Möchte ich mich spielen? Möchte ich böse spielen? Möchte ich gut spielen? Möchte ich nach XY spielen? Und das finde ich auch spannende Entscheidungen, die einem das Spiel da abverlangt.
Ich kann mir vor allem vorstellen, dass also ein gleichwertiger Effekt zu dem, was wir jetzt mit God of War besprochen haben, ist halt immer dann, glaube ich, gegeben, wenn ein gewisser Aufwand auch nötig ist, um zu verstehen, was denn überhaupt die angebotenen Optionen sind. Es gibt ja inzwischen wenige, aber es gibt ja Spiele, wo dann zum Beispiel die komplette Antwort als Text lesbar ist, die ich gebe. Ne? Gerade in früheren klassischen Rollenspielen, da gibt es dann drei Antworten und jede Antwort sind halt 1-2 Zeilen Text. Und jetzt muss ich die erstmal alle lesen und begreifen, um dann die Entscheidung treffen zu können, welche dieser Antworten ich geben möchte. In sowas wie Mass Effect ist das dann ja sogar schon wieder runter verdampft, dass man quasi gesagt hat, so hey, wir kategorisieren das in so drei emotionale Kategorien sozusagen, ne? Die gute, die Renegade-Antwort und die mittlere Antwort, wenn man so möchte. Oder es gibt ja auch andere Spielsysteme, wo man schon gesehen hat, man kann halt irgendwie, ne, neutral, böse, wütend oder freundlich oder so antworten, wo vielleicht auch versucht wird, hier diesen kognitiven Aufwand ein bisschen runterzufahren, indem man einfach sagt, so, du musst jetzt nicht hier lesen und verstehen, sondern du musst nur die grobe Fahrtrichtung vorgeben. Mhm. Und vor allem dann ist auch, wenn dein Charakter tatsächlich vielleicht selber spricht, dann ist für dich das nochmal etwas, was du dir anhören kannst, während in dem anderen Falle, wenn du es vorher schon gelesen hast, dann muss man das nicht nochmal wiederholen.
Mhm. Das stimmt, da macht es das Spiel für mich einfacher, ne? Indem es vorkategorisierte Antworten gibt und mir letztlich die Möglichkeit gibt zu entscheiden, was möchte ich denn in dieser Situation sein. Das stimmt. Vereinfacht es. Das stimmt auch.
Was mich interessieren würde noch, ist ja, weißt du, man kennt das ja, dass man so sagt, Kinder soll man, die schickt man noch mal raus zum Spielen, weil sie so viel aufgestaute Energie haben, nachdem sie zum Beispiel aus der Schule kommen. Ne? Das gibt es zumindest so als, auch so als Binsenweisheit, als Annahme, dass, weil sie so lange stillsitzen müssten, da würde sich das sozusagen aufstauen. Da würde mich mal interessieren, gibt es Erkenntnisse zu sowas? Gibt es sowas auch? Also, wenn ich jetzt den ganzen Tag vielleicht eine eher banale Tätigkeit habe, komme ich nach Hause und habe aufgestaute System-2-Energien und ich bin scharf drauf, dass ich endlich mal ein paar komplexe Aufgaben vorgesetzt bekomme.
Das, glaube ich, ist so individuell unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt Menschen, bei denen ist das so. Ich glaube, es gibt Menschen, bei denen ist das nicht so. Was man herausgefunden hat, ist, dass man, wenn man Menschen in emotional bedeutsame Situationen bringt, also nicht zwingend die, die sie betreffen, sondern an denen sie Anteil nehmen, indem man ihnen emotionale Filmausschnitte gibt oder sie emotionale Entscheidungen treffen lässt. Und dann lässt man sie sozusagen mit diesem unausgesprochenen emotionalen Druck und Ballast alleine und gibt ihnen dann eine Aufgabe. Dann erfüllen sie diese Aufgabe schlechter. Das würde dafür sprechen, dass zum Beispiel auch emotionale Aspekte halt Teile dieses Systems in Anführungsstrichen besetzen oder blockieren, was dann dafür widersprechen würde, halt Raum zu schaffen, um eben dem Ganzen gerecht zu werden. Bei den Kindern, da würde man jetzt ja eher, also ist die Frage, leiden die an Minderaktivität, ne? Haben die jetzt aufgestaute Bewegungsenergie, die sie loswerden müssen? Na, ich glaube, das wäre nochmal eine andere Geschichte. Was es auch gibt, sind Experimente zur Nahrung, insbesondere dazu, wenn man annimmt, dass dieses System und diese Aktivitäten Energie verbrauchen. Und diese Energie muss sich ja auch im Stoffwechsel niederspiegeln, insbesondere im Glukose, in der Glukose. Und man findet tatsächlich, dass wenn man Menschen anspruchsvolle Denkaufgaben gibt, dass sie dann mehr Glukose verbrauchen und entsprechend Hunger generieren oder Hunger entwickeln. Und wenn man dann diesen Glukosespeicher auffüllt, dass sie dann besser sind, als wenn man ihnen dasselbe Getränk gibt, aber den Zucker ersetzt durch einen Süßstoff beispielsweise. Insoweit gibt es Hinweise auf die Richtigkeit dieser Hypothese. Und es gibt auch ein interessantes Ergebnis einer Studie, die allerdings auch ein bisschen betroffen machen kann. Und zwar hat man realen Richtern Fälle gegeben. Also die Richter mussten diese Fälle tatsächlich bearbeiten und entscheiden. War eine reine Schreibtischtätigkeit, in denen sie über einen Fall urteilen mussten. Und das war eine sehr mechanische Tätigkeit. Und die normale Rate an Anträgen, die befürwortet wurden, also positiv beschieden wurden, war 35%. Also quasi jeder dritte Antrag kriegt ein Häkchen. Und dann haben die zufällig durchgemischt und haben geprüft, ob es Unterschiede in der Bewilligungsrate über den Tag gibt. Und man hat festgestellt, dass nach dem Mittagessen die Bewilligungsrate auf 2/3 angestiegen ist und dann systematisch bis hin zum Ende des Tages abgerutscht ist, also immer schlechter wurde. Insoweit, das spricht dafür, dass diese Richter halt kognitiv erschöpft waren. Irgendwann, das System 2, das ordentliche Prüfen dieses Falles, wurde letztlich dann schneller und sie haben sich zunehmend auf System 1 verlassen und System 1 war offensichtlich in diesem Fall nicht das freundlichste. Zumindest nicht das freundlichste im Sinne der Klienten, die die Anträge gestellt haben. Das macht natürlich auch ein bisschen nachdenklich.
Ja, in der Tat, okay. Aber das heißt, man kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen wie den Ladezustand einer Batterie. Also auch wenn wir darüber sprechen, man kommt nach Hause, man ist irgendwie in irgendeiner Form erschöpft und deswegen vielleicht nicht gewillt, das aufwendigere, anspruchsvollere System 2 anzuschmeißen. Das ist nicht sozusagen, dass man sagt, so, es gibt sozusagen einen Ladezustand meines Gehirns und wenn der total voll ist oder sowas oder übervoll ist oder sowas, dann habe ich auch auf einmal ein Bedürfnis, das abzubauen oder sowas.
Ja, es ist so, wenn man, also es gibt eine begrenzte Kapazität, wenn die erschöpft ist, dann hat man in der Regel keine Lust mehr weiterzumachen, weiter das System zu fordern. Aber an sich sind Menschen auf Effizienz und Ökonomie getrimmt. Das heißt, nicht alle Menschen haben das zwingende Bedürfnis, viel nachzudenken. Es gibt auch Menschen, die wollen einfach mal mit System 1 durch den Tag. Und es gibt ja vielleicht auch manchmal hochrangige Politiker, die kommen mit System 1 prima durch den Tag und kommen dann zu Schlussfolgerungen wie, huch, wer hätte gedacht, dass das Gesundheitssystem so kompliziert ist. Ja, insoweit, da sind Menschen, glaube ich, sehr unterschiedlich. Manche wollen das System 1, System 2 anschmeißen und manche auch nicht. Das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch verschieden.
Okay. Und dann jetzt zum Abschluss, ich hätte noch Folgendes, und zwar, damit die Menschen ja was mit nach Hause nehmen können, ja, nicht nur all diese Dinge, die sie jetzt gelernt haben, sondern auch sozusagen einen praktischen Nutzen für den Alltag, kann man sagen, wenn man was Neues ausprobieren möchte, ja. Also klar, der Wille muss natürlich auch erstmal da sein, aber wenn man irgendwas neu sich mit einem Spiel befasst, das man noch nicht kennt, wenn man ein neues Spielsystem erlernen muss oder wenn man auch vielleicht ein Spiel anfangen möchte, das ein bisschen aufwendiger in diesem, was Nachdenkprozesse angeht oder vielleicht in irgendeiner Form anspruchsvoller ist, kann man die Empfehlung aussprechen zu sagen, nehmt euch das vor für einen Tag, an dem ihr, keine Ahnung, ausgeschlafen seid, ja, bisschen Zeit habt. Kann man sagen, wenn man schon mal so ein Spiel ausprobiert hat und man fand es im ersten Anlauf doof, obwohl man vielleicht vorher mal gedacht hat, das könnte was für einen sein, sollte man ihm in einem unter diesen entsprechenden Rahmenbedingungen eine zweite Chance geben? Wäre das sinnvoll?
Nee, es kann ja nicht schaden. Also manchmal war es vielleicht einfach der falsche Zeitpunkt für das doch richtige Spiel. Nur man hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennen können.
Ratschläge, mit denen wir nichts kaputt machen, sind immer gut.
Na, das Tolle ist, man hat ja kein Schadensrisiko. Ne? Wenn ich beim zweiten Anlauf immer noch feststelle, es gefällt mir nicht, dann ist es halt so, dann höre ich es halt auf. Ne? Dann sollte ich vielleicht was anderes spielen.
Okay, sehr salomonisch. Meine Damen und Herren, das war nachgeforscht zur kognitiven Arbeit. Ich hoffe, für euch da draußen war es fluffig. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem ja mit Spannung und mit voll eingeschaltetem System 2 gehört. Und wir hören uns dann im nächsten Monat mit einer weiteren Folge wieder. Helge, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Gerne, ich danke dir.
Und euch da draußen vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid und bis zum nächsten Mal.